Am 5. Juni 2026 jährt sich der Todestag von Karl Maria von Weber zum 200. Mal. Er starb vor 200 Jahren in London, gerade einmal 39 Jahre alt. Und doch hinterließ er Musik, die bis heute nachhallt. Musik voller Sehnsucht, Geheimnis, Natur, Abenteuer und Romantik. Musik, die den Klang des deutschen Waldes erfand. Zumindest musikalisch gesprochen. Aber wer war dieser Mann? Wer war Karl Maria von Weber? Warum gilt er als Vater der deutschen romantischen Oper? Und weshalb um alles in der Welt hatte er einen Kapuzineraffen als Haustier? Genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Also schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Wald im Abendlicht vor. Nebelschwaden ziehen zwischen den Bäumen hindurch. In der Ferne erklingen Hörner. Und irgendwo zwischen den Schatten begegnen Sie Karl Maria von Weber. Er sitzt auf einem Holzstapel, den die Waldarbeiter zurückgelassen haben, und er lädt Sie dazu ein, sich neben ihn auf diesen Holzstapel zu setzen. Er fragt Sie: Darf ich Ihnen von meinem Leben erzählen? Sie nicken und Karl Maria von Weber beginnt zu erzählen. Ich wurde 1786 in Eutin geboren. Schon meine Kindheit war irgendwie ungewöhnlich. Mein Vater Franz Anton von Weber war eine Art unermüdlicher Kulturunternehmer. Er träumte davon, aus mir ein musikalisches Wunderkind zu machen, ganz ähnlich wie Leopold Mozart es mit Wolfgang Amadeus getan hatte. Ein großes Vorbild unserer Familie. Denn meine Cousine Constanze war seit 1782 mit keinem Geringeren als Wolfgang Amadeus Mozart verheiratet. Meine Familie zog ständig um. Das lag auch daran, dass mein Vater selbst Musiker war, aber in seinem Leben die unterschiedlichsten Berufe ausübte. So gründete er mit meiner Mutter, einer sehr guten Sängerin, ein Wandertheater. Und ich, der kleine Karl Maria, war daher viel unterwegs. Hamburg, München, Salzburg, Freiburg, Augsburg und ja, auch Wien. Kaum hatte ich irgendwo Freunde gefunden, ging es auch schon wieder weiter. Man könnte sagen, ich war ständig auf Tournee, obwohl ich überhaupt noch gar nicht wusste, was eine Tournee ist. Der Vorteil: Ich lernte die unterschiedlichsten Musiker kennen und erhielt unterschiedlichsten Unterricht von sehr berühmten Lehrern meiner Zeit. Der Nachteil: Ein geregeltes Leben sah natürlich anders aus. Vielleicht entwickelte sich gerade dadurch jene Rastlosigkeit, die mich mein ganzes Leben begleiten sollte. Und dennoch, ich besitze und besaß einen ausgesprochenen, lebhaften Humor. Und ich liebte Tiere. Meine Familie hatte viele Tiere. Besonders berühmt wurde mein Kapuzineraffe namens Schnuff oder Snuff. Dieser kleine Hausgenosse, der sorgte regelmäßig für Chaos bei uns. Snuff sprang auf Möbel, stahl Gegenstände und mischte unseren Haushalt richtig auf. Man stellt sich mal vor, da kommen dann Menschen zu uns zu Besuch und sie erwarten gewiss musikalische Gespräche. Und stattdessen sitzt plötzlich ein Affe neben ihnen oder auf ihrer Schulter. Ach, die armen Menschen. Ab meinem 17. Lebensjahr ging ich dann eigene Wege. Zunächst nach Wien. Ich sang. Das Komponieren machte mir Freude und schon bald sprudelten eigene Stücke nur so aus mir heraus. Entsetzt war ich immer wieder über das Kuddelmuddel im Orchester. Wer sitzt denn hier bitteschön neben wem und warum? Zuallererst wollte ich daher Ordnung schaffen. Ich führte eine, und die ist übrigens bis heute noch gültig, also ich führte eine Orchestersitzordnung ein. Die lauten Instrumente wie Pauken und Blechbläser sitzen von nun an hinten. Und die Streichinstrumente, die habe ich nach vorne platziert. Ich stellte auch klare Regeln auf, zum Beispiel wie eine Orchesterprobe ablaufen sollte. Zunächst gibt es Soloproben mit den Sängern und erst dann Proben mit dem gesamten Ensemble. Auch die Einführung des Taktstopps war meine Idee. Bislang waren die meisten Dirigenten am Klavier gesessen und hatten nur bei besonders schwierigen Stellen den Takt mit der Hand angezeigt. Mir reichte das nicht und ich begann damit, immer mit dem Taktstock zu dirigieren. 1817 wurde ich dann nach Dresden berufen. Dort übernahm ich die Leitung der Deutschen Oper. Das war keine einfache Aufgabe, denn damals dominierte an vielen Höfen die italienische Oper. Rossini, der war der Superstar der damaligen Zeit. Ich hingegen kämpfte für eine eigenständige deutsche Operntradition. Ich wollte Opern schaffen, die aus deutscher Sprache, deutscher Literatur und deutscher Volkskultur hervorgingen. Ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und ein Ziel, das die Musikgeschichte verändern sollte. Dann kam das Jahr 1821 und mit ihm ein Werk, das alles veränderte. Der Freischütz. Kennen Sie den? Ja? Erinnern Sie auch das Hauptmotiv oder eines der Hauptmotive? Ja? Achtung, ich singe. Was gleicht wohl auf Erden dem Jäger Vergnügen, wem sprudelt der Becher des Lebens so reich, beim Klange der Hörner im Grünen zu liegen, den Hirsch zu verfolgen durch die Kicht und Teich, ist fürstliche Freude, ist männlich Verlangen, erstärket die Glieder und würzet das Mahl, wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen, tönt freier und freuder der volle Pokal. Juhu, tralala, 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 lalala, 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 lalala. Ja, wenn man nur ein einziges Werk von mir kennen würde, dann müsste es der Freischütz sein. Die Handlung wirkt wie in einem romantischen Fantasy-Film. Jäger, dunkle Wälder, Geister, magische Freikugeln, eine geheimnisvolle Wolfsschlucht, Liebe, Angst und die Frage, wie weit ein Mensch geht, wenn er verzweifelt ist. Das Publikum war, und ich höre es auch heute immer wieder, ist begeistert. Die Oper ist nach wie vor ein riesiger Erfolg. Vor allem auf Freilichtbühnen, weil dort die Natur am besten eingebunden werden kann. Viele Musikhistoriker sehen in ihr die Geburtsstunde der deutschen romantischen Oper. Ja, denn vorm Freischütz spielte der Wald in Opern eigentlich kaum eine Rolle. Doch was macht meine Musik so neu? Ich denke, ich verstand etwas, das viele meiner Zeitgenossen noch nicht begriffen hatten. Musik kann Landschaft malen. Hören wir zum Beispiel die Hörner im Freischütz, dann spüren wir förmlich die Jagd. Wir riechen den Wald und fühlen die Nacht. Richard Wagner, der später selbst Operngeschichte schreiben sollte, verdankt, so denke ich, mir enorm viel. Ohne mich wäre Wagner kaum denkbar und ohne Wagner sähe die Musikgeschichte wiederum auch ganz anders aus. Ich stehe also, oder nein, ich stand, an einem entscheidenden Wendepunkt zwischen Klassik und Romantik. Und ich war nicht nur Komponist, denn ich schrieb auch viel über Musik. Einer meiner schönsten Gedanken lautet: Was die Liebe den Menschen, ist die Musik den Künsten und den Menschen. Denn sie ist ja die Liebe wahrlich selbst. Die reinste ästhetische Sprache der Leidenschaft. Ja, das ist ein typischer romantischer Gedanke meinerseits. Musik als Sprache der Gefühle und nicht als mathematische Konstruktion. Also nicht als Unterhaltung, sondern als Ausdruck dessen, was Worte kaum sagen können. 1820 heiratete ich dann die Opernsängerin Caroline Brandt. Uns beide verband eine tiefe Zuneigung und in meinen Briefen an sie zeigte ich mich als liebevollen und oft überraschend zärtlichen Mann. Ja, das passt wirklich nicht ganz zu dem Bild des kämpferischen Operndirektors, der ich wohl gewesen sein soll. Aber hinter dem erfolgreichen Musiker stand eben ein Familienmensch. Ja, ich war ein Familienmensch. Die Ehe wurde für mich ein wichtiger Halt in meinem Leben. In einem Leben voller Reisen und auch gesundheitlicher Probleme. Denn gesund war ich leider nie wirklich. Schon früh litt ich unter schweren Atemwegserkrankungen, wahrscheinlich Tuberkulose. Und diese Krankheit sollte mich schließlich viel zu früh aus dem Leben reißen. Dabei habe ich eigentlich gern gelebt. 1824 erhielt ich dann eine Einladung nach London. Ich sollte eine neue Oper schreiben. Der Titel? Oberon. Und obwohl meine Gesundheit, ich war wirklich sehr erschöpft, bereits stark angeschlagen war, nahm ich an. Vielleicht ahnte ich, dass dies meine letzte Chance werden könnte. Oder vielleicht wusste ich sogar, dass mir nicht mehr viel Zeit blieb. Am 5. März erreichte ich also London, wo ich nicht nur meine neue Oper fertigzustellen, einzustudieren und aufzuführen hatte, 12 Vorstellungen allein unter meiner Leitung zwischen dem 12. und 25. April, sondern wo ich auch konzertante Aufführungen des Freischütz leitete und an weiteren Konzerten mitwirkte. Die Häufung dienstlicher wie gesellschaftlicher Verpflichtungen griff mich, ich war durch meine Krankheit und die anstrengende Reise wirklich sehr, sehr geschwächt, zunehmend an. Die Uraufführung der Oper Oberon fand also am 12. April 1826 statt und sie wurde ein voller Erfolg. Ich konnte mehrere ausverkaufte Aufführungen dirigieren, obwohl meine Kräfte immer mehr schwanden. Stellen Sie sich vor, ich als ein todkranker Komponist stehe am Pult, kämpfe mit jedem Atemzug und dennoch bringe ich ein neues Meisterwerk auf die Bühne. Ich finde, das hat etwas zutiefst Bewegendes. Am Abend des 4. Juni 1826 ging ich dann in London, schließlich schlafen, und am nächsten Morgen fand man mich tot in meinem Bett. Ich war erst 39 Jahre jung und viele meiner Freunde waren erschüttert. Die Musikwelt, so hieß es, habe einen ihrer größten Hoffnungsträger verloren. Und viele fragten sich, was ich wohl noch alles komponieren hätte können. Welche Opern wären entstanden? Welche musikalischen Welten hätte er uns noch eröffnet? Wir, nein, Sie, werden es nie erfahren. Ich verstehe mich heute, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, als ein Schriftsteller, ein Dirigent und einen Musikdenker. Und vermutlich wird mir auch daher der folgende Satz zugeschrieben: Die Musik ist die eigentliche allgemeine Menschensprache. Vielleicht erklärt dieser Satz, warum meine Musik bis heute Menschen erreicht. Weil man dafür keine Noten lesen können muss. Weil man dafür keine Opernexpertin oder kein Musikwissenschaftler sein muss. Weil man dafür nur zuhören muss. Die Gefühle aus meiner Musik versteht man unmittelbar. Schaue ich heute auf die Musikwelt, so stehe ich oft etwas im Schatten von Beethoven, Mozart oder auch Wagner. Und doch begegnet man meinem Einfluss ständig. Immer, wenn in der Musik geheimnisvolle Wälder auftauchen. Oder immer, wenn Hörner Natur und Freiheit beschwören. Und immer, wenn Opern das Fantastische und das Menschliche miteinander verbinden. Ich habe der Romantik eine Stimme gegeben. Und ich habe gezeigt, dass deutsche Oper mehr sein kann als eine Nachahmung italienischer Vorbilder. Meine Musik erzählt von Sehnsucht, von Hoffnung, von Angst, von Liebe und damit von Dingen, die auch 200 Jahre später nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Oder? Vielleicht hören Sie ja in den nächsten Tagen einmal die Ouvertüre zu meinem Freischütz an. Und wenn dann die Hörner erklingen und sich musikalische Nebel über einen imaginären Wald legen, dann denken Sie an mich, an Karl Maria von Weber, an den rastlosen Reisenden, den Tierliebhaber, den Opernrevolutionär, den Romantiker und an einen Mann, der glaubte, dass Musik letztlich nichts anderes ist als die Sprache der Leidenschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen guten Weg. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren, denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. À bientôt.